Wir sind dabei, unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Wir haben letztes Mal damit angefangen, letzten Sonntag, und ich werde heute diese kleine zweiteilige Serie zu Ende bringen. Wer die ausführlichere Version hören möchte, der muss aufs Eventcamp mitkommen nächste Woche. Da werde ich das Ganze in 5 Teilen machen, da wird es ein bisschen ausführlicher sein. Wobei das Eventcamp ist von 13 bis 33. Ich bin ja auch schon über 33, also von dem her können auch Helfer gebrauchen, die älter sind als 33. Das ist kein Problem. Wer sich noch kurzfristig anmelden möchte oder wer auch als Tagesgast spontan kommen will, ihr seid herzlich willkommen. Das ist in Wandlitz, Flyer liegen hinten auf. Einfach nochmal kurz diese Information, weil da werden sehr viele auch dabei sein oder Jugendliche aus bis jetzt 4 verschiedenen Gemeinden, soweit ich weiß, und viele von ihnen sind auch nicht gläubig oder noch nicht errettet, und es ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen und Menschen die frohe Botschaft zu geben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt noch vor der Predigt beten und einfach den Herrn um seine Gnade bitten. Jesus Christus, wir haben es gesungen, du bist ein Gott, der gerne vergibt, der barmherzig ist, der Liebe ist, der es liebt, Sünder zu retten. Aber es geht nicht nur darum, dass du Sünder einfach nur retten willst, sondern du willst Sünder umgestalten in das Bild deines Sohnes, Vater. Danke, Vater, für diese Gnade. Und wir wollen einmal mehr darauf hören, was der Apostel Johannes durch deinen Geist, was letztlich dein Geist durch den Apostel Johannes niederschreiben ließ, zu uns heute, was das für uns heute für eine Bedeutung hat. Wie aktuell das ist. Gerade in der heutigen Zeit, wo der Evangelikalismus immer oberflächlicher wird und wir in der Gefahr stehen, den Fokus zu verlieren. Einfach einmal mehr, dass du unseren Fokus schärfst, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf die essentiellen Lehren des wahren biblischen Christentums und nicht auf die Verirrungen unserer Zeit. Herr, wir brauchen Orientierung, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Weisheit, wir flehen dich an, auch jetzt in dieser Stunde, dass du uns hilfst, zu verstehen, was dein Wort sagt. Wir beten diese Dinge in deinem kostbaren Namen. Jemand sagte einmal, Wahrheit ohne Liebe ist kalte Orthodoxie. Versteht das vielleicht? Orthodoxie, Rechtgläubigkeit oder die rechte Lehre. Aber Liebe ohne Wahrheit ist geistliche Hurerei. Also wir haben 2 Dinge heute, die wir anschauen wollen. Wir haben letztes Mal angefangen mit 2 Tests, den uns der erste Johannesbrief deutlich macht, die Heiligkeit und der Gehorsam. Und heute wollen wir mit Wahrheit und Liebe, oder besser gesagt umgekehrt, Liebe und Wahrheit weiterfahren. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen in der Schrift. Es gibt keine Wahrheit ohne Liebe und es gibt keine Liebe ohne Wahrheit. Ihr könnt nicht lieben, wenn ihr nicht wahrhaftig seid, und ihr könnt auch nicht die Wahrheit sprechen, wenn ihr nicht wirklich auch liebt. Aber es gibt manchmal die Möglichkeit, diese Dinge zu tun. Deshalb mache ich das deutlich, dass diese Dinge zusammengehören. Wir dürfen sie nicht trennen. Stellt euch mal vor, ihr geht zum Arzt und der Arzt stellt eine Diagnose. Nehmen wir mal an, ihr habt Herzprobleme. Der Arzt stellt eine Diagnose und verlässt den Raum und kommt später wieder hinein mit einer großen Schüssel. Und in dieser Schüssel sind lauter verschiedene Pillen. Farbige, rote, pinke, gelbe. Und es sind ganz verschiedene Medikamente. Gegen Kopfschmerzen, gegen Herzbeschwerden, gegen Lungenprobleme, was weiß ich alles. Und er sagt, bitte, wählen Sie sich aus, was Sie möchten. Und du wählst dir vielleicht eine Pille gegen Kopfschmerzen aus. Es wird dir aber nicht viel helfen gegen deine Herzprobleme. Und wenn dieser Arzt tatsächlich biblische Nächstenliebe praktizieren würde, dann würde er dir die Wahrheit sagen und sagen, hey, du hast Herzprobleme, du brauchst ein Herzmedikament und nicht Kopfschmerztabletten, das wird nicht helfen. Und so ist es heute leider oft so, dass viele sagen, na ja, Wahrheit ist nicht so wichtig, wir wollen nicht so dogmatisch sein, nicht so auf der Bibel beharren. Wir wollen so ein bisschen ein breiteres Verständnis. Ich habe neulich gerade ein Telefongespräch gehabt, auch mit einem Pastoren hier in Berlin. Er hat gesagt, ja, wir haben ein breiteres Verständnis des Evangeliums, so hat er das ausgedrückt. Und wir wollen nicht so stur sein und ja, auch die Katholiken und auch die Mormonen meinetwegen haben auch, die glauben auch an Gott und an Jesus und naja, das ist alles. Und eigentlich, und wir wollen auch nicht lieblos sein, wir wollen ja keinem sagen, hey, du bist verdammt, du kommst in die Hölle. Aber eigentlich ist es das Liebloseste, was wir machen können. Wenn wir den Menschen die Wahrheit vorenthalten. Und deshalb, ihr seht, Liebe und Wahrheit gehen Hand in Hand. Genauso wie wir letztes Mal gesehen haben, Heiligkeit und Gehorsam gehen Hand in Hand. Und alle diese vier Tests, Heiligkeit, Gehorsam, Liebe und Wahrheit, gehen Hand in Hand. Man kann nichts, diese vier Dinge nicht voneinander trennen. Und genauso macht es Johannes deutlich, wenn ihr den Johannesbrief mal einige Male durchliest, werdet ihr feststellen, Johannes webt diese verschiedenen Themen ineinander hinein, weil sie so zusammengehören. Wenn du wirklich im Licht der Wahrheit Gottes lebst, dann wirst du lieben, dann wirst du auch gehorsam sein. Wenn du gehorsam bist, wirst du auch gegenüber der Wahrheit gehorsam sein und so weiter. Das gehört immer zusammen. Und deshalb, wenn man den ersten Johannesbrief so liest, denkt man manchmal, wenn man sich so den typischen Paulusbrief gewöhnt ist, ja, Punkt 1 und Punkt 2 und jetzt die Theologie und dann die Praxis. Paulus ist sehr strukturiert in seinen Briefen. Johannes ist nicht so. Johannes webt das alles ein bisschen ineinander hinein. Das ist so wie so eine Spirale, wie so ein Teleskoparm, der sich langsam ausfährt und immer breiter wird oder immer genauer. Er geht immer genauer auf bestimmte Themen ein, kommt wieder auf andere zurück und wiederholt sich. Aber wie wir wissen, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist was? Wiederholung. Und deshalb tut es Johannes auch mit uns, weil er weiß, dass wir vergesslich sind. Nun, Liebe und Wahrheit gehören zusammen, das habe ich gesagt. Wir haben das letzte Mal begonnen, uns mit dem ersten Johannesbrief zu beschäftigen. Und der erste Johannesbrief wurde geschrieben, um uns Heilsgewissheit zu vermitteln, um uns zu zeigen, oder dass ich persönlich mich selbst prüfen kann, bin ich wirklich ein Kind Gottes. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die Schlachter ist da etwas länger. Der bessere Text ist in der Elberfelder zu finden. Der kürzere Text. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist die Absicht. Ihr sollt wissen, ihr Empfänger, ihr sollt wissen, dass ihr gerettet seid. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, ich fasse diese Tests, Johannes gibt uns natürlich viel mehr als nur vier, aber diese vier sind wie Oberkategorien, unter die man die anderen Tests zusammenfassen kann. Heiligkeit, Gehorsam, Liebe und Wahrheit. Und wir haben letztes Mal begonnen mit Heiligkeit und Gehorsam. Wir haben gesehen, Johannes beginnt seinen Brief und macht deutlich, dass Gott Licht ist. In ihm ist keine Finsternis. Es gibt kein Unheiliges, keine Unwahrheit, keine Unreinheit, keine Ungerechtigkeit, nicht das kleinste bisschen Sünde in Gott. Und deshalb, wenn du behauptest, Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben, lebst du in einem gewohnheitsmäßigen Muster der Heiligung. Wie gesagt, gewohnheitsmäßig. Wir sind nicht perfekt. Jeder von uns weiß das aus seinem eigenen Leben. Wenn ihr zurückblickt auf diese Woche, ihr seht vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ihr seht auf jeden Fall Dinge, wo ihr merkt, oh, da habe ich versagt. Aber ihr seid dann gleich zu dem Herrn gegangen und habt Kapitel 1, Vers 9 praktiziert, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden was? Bekennen. Ja, wenn wir im Licht wandeln, bekennen wir unsere Sünden und erleben beständige Reinigung von unseren Sünden. Und das ist der Punkt. Johannes lehrt hier keine Werksgerechtigkeit. Wir werden nicht durch Werke gerecht. Wir werden nicht durch Heiligung oder durch unseren Gehorsam vor Gott gerecht. Wir werden allein durch Gnade des Herrn Jesus Christus aufgrund seines Opfers am Kreuz gerecht, wenn wir das glauben, was Jesus für uns getan hat. Aber wenn ihr das glaubt, dann gibt Gott seinen Heiligen Geist in euch. Und dieser Heilige Geist wird bewirken, dass ihr in seinen Geboten wandelt. Das ist der neue Bund. Ezekiel 36, könnt ihr nachlesen. Das sind die Segnungen des neuen Bundes. Der Heilige Geist wird euch treiben zum Gehorsam. Er wird euch treiben zur Heiligung. Und was Johannes sagt ist, wenn du das in deinem Leben nicht siehst, dann bist du kein Christ. Du bist kein Kind Gottes, das kann nicht sein. Weil du bist von Gott geboren, du behauptest, ein Kind des Lichts zu sein, du wandelst aber in der Finsternis, sagt er hier in Kapitel 1, Vers 6, das kann nicht sein. Genauso mit dem Gehorsam. Du sagst, du bist ein Kind Gottes, aber du gehorchst seinen Geboten nicht. Und das sind Jesu Gebote, das ist die Lehre Jesu, die er hier anspricht. Und das ist ein Problem, wenn wir das feststellen, wenn du das feststellst, wir haben das letztes Mal ganz deutlich gesehen, dann prüfe dich. Tue Buße, es ist noch nicht zu spät, du kannst umkehren zu deinem Herrn und ihn um Vergebung bitten, damit er dein Herr wird, wenn er es noch nicht ist. Es geht immer darum, wer ist dein Vater? Dein geistlicher Vater. Dein geistlicher Vater ist ein Vater der Heiligkeit, also sind seine Kinder, leben in der Heiligung. Dein geistlicher Vater ist ein Gott der Gerechtigkeit, also lebst du in praktischer Gerechtigkeit, im Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Und heute werden wir sehen, dein Vater, dein geistlicher Vater ist ein Gott der Liebe. Und deshalb lebst du in der Liebe. Und dein geistlicher Vater, Gott der Vater, ist ein Gott der Wahrheit. Und deshalb lebst du in der Wahrheit. Nun, das war der Hintergrund, warum der Brief überhaupt geschrieben wurde. Es gab in Kleinasien, wo der Apostel Johannes seinen Dienst hatte, gab es Probleme in den Gemeinden. Es gab mehrere Gemeinden da und Johannes hatte einen Dienst in diesen Gemeinden. Und er schrieb an diese Gemeinden, weil da gab es die sogenannten Gnostiker. Das war eine Lehre, die auf die griechische Philosophie, auf griechische Philosophien zurückgreift. Es ging einfach darum, dass man durch höhere Erkenntnis erlöst wird und nicht allein aufgrund des Werkes Jesu Christi und dass der Gott des Alten Testaments angeblich ein böser Gott war, der Lichtseelen in Körper gefangen hielt und alles, was fest ist, alles, was Materie ist, ist böse. Es kam also zu einer ungesunden Trennung zwischen Geist und Materie. Man hat gesagt, alles, was fest ist, mein Körper, all das ist böse. Es ist in und an und für sich böse. Und deshalb ist nur der Geist gut und deshalb kann Jesus auch nicht wirklich Mensch gewesen sein, als er auf diese Erde kam, der ewige Logos, das ewige Ratio des Kosmos, wenn diese Geistesmacht wirklich Mensch wurde, kann es nicht sein, das kann nicht sein, dass er sich mit der bösen Materie verband. Und so vermischte man dieses Gedankengut mit dem Christentum und was natürlich dabei herauskam, war alle möglichen Verirrungen, die übrigens bis heute weiterleben. Ja, das ist nicht so, dass es weg ist. Die Gnosis hat ihren Einfluss bis heute auf die Gemeinde, auf die Kirche nicht verloren. Die ungesunde Trennung zwischen Körper und Geist sehen wir zum Beispiel bei Leuten, die asketisch leben. Ja, im Mittelalter, bei den Mönchen. Ja, die haben den Körper, der Körper ist etwas Schlechtes, also gehe ich ins Kloster und peitsche mich selbst aus. Ja, das ist Gnosis eigentlich. Das ist die Wurzel, die geht dahin zurück. Und die Gemeinde ist es nie losgeworden. Und deshalb ist dieser Brief für uns aktuell, weil auch wir können manchmal falsch denken und falsch handeln, wenn wir nicht das Wort Gottes zu Rate ziehen. Und Johannes muss die treu gebliebenen, die jetzt verwirrt waren, sagen, okay, die erzählen uns jetzt da etwas anderes, als uns die Apostel gesagt haben, wir können jetzt plötzlich sündigen, wie wir wollen in unserem Leib, und das hat keinen Einfluss mehr, weil der Leib ist ja sowieso böse, mein Geist ist ja sowieso frei. Und Johannes muss sagen, Moment, ich rufe euch zurück zu dem wahren Christentum, zu dem, was wir, die Apostel, verkündigt haben, das sehen wir in Kapitel 1, er sagt, was von Anfang an war. Er sagt, hey, kommt zurück zu den Wurzeln des Glaubens. Kommt zurück zu den Ursprüngen des wahren Christentums. Und lasst euch nicht von diesen komischen, esoterischen Lehren hier einwickeln. Kommt zurück zu der einfachen Lehre von Heiligung, Gehorsam und christlicher Liebe. Aber die Gnostiker verachteten das. Achte, Heiligung eben, ich kann ja im Körper machen, was ich will, spielt ja keine Rolle, der ist ja eh böse. Und Liebe, ja, sowas Sentimentales, wir sind doch die Erleuchteten, wir sind doch die großen Philosophen, wir brauchen sowas nicht. Und deshalb will Johannes Heilsgewissheit vermitteln, den Menschen, die treu geblieben sind, sagen, ja, ihr seid richtig. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Lasst euch nicht verirren. Lasst euch nicht verwirren durch diese Menschen. Und der genau selbe Aufruf geht an uns heute. Ist es nicht so? Derselbe Aufruf geht an euch, an dich. Lass dich nicht verwirren durch die heutige Zeit. Wir haben sehr viele Gnostiker heute, um jetzt mal das im übertragenen Sinne zu verwenden. Wir haben sehr viele Leute, die heute kommen und sagen, naja, das und das aus der Bibel kann man nicht ernst nehmen oder hier und hier muss man die Bibel anpassen. Und das geht von wirklich schlimmen Irrlehren, die zu Verdammnis führen, bis hin zu Dingen, die vielleicht nur für die Gesundheit der Gemeinde schlecht sind, jetzt nicht unbedingt zur Verdammnis führen. Aber die Warnung gilt für uns genauso heute. Und deshalb müssen wir uns diesem Test unterziehen und sagen, okay, Johannes, was sind denn die Merkmale eines wahren Christen? Und er fasst uns das hier zusammen in diesem Brief und sagt, hey, wenn ihr nicht so wandelt wie euer Vater, euer geistlicher Vater, dann stimmt das nicht mit euch. Dann stimmt das nicht mit dir. Und das Schöne ist, wir können wissen, wenn wir uns dieser Serie von Tests unterziehen, die uns Johannes gibt, können wir wissen, wer ist mein geistlicher Vater. Es gibt nur zwei Familien in dieser Welt. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 10 macht es ganz deutlich. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Also es gibt nur zwei Familien in dieser Welt. Du kannst nur einer angehören. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen neutralen Grund. Auch nicht für uns Schweizer, ja? Wir wollen immer neutral sein. Gibt's keinen neutralen Grund, okay? Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Es gibt nur Licht und Finsternis. Es gibt nur Sünde oder Reinheit. Es gibt nur Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und so weiter, Lüge und Wahrheit. Und das ist typisch für Johannes. Er macht das ganz deutlich. Und er will uns einfach wachrütteln und sagen, hey, wie sieht's in deinem Leben aus? Wer ist dein geistlicher Vater? Wer ist dein Papa? Und wie steht's mit deinem Liebesleben? Das sind eigentlich die zwei Fragen, die Johannes uns beantwortet. Er sagt, wer ist dein geistlicher Vater und wie sieht's mit deinem Liebesleben aus, mit deiner christlichen Liebe? Wie lebst du die aus? Und dazu kommen wir jetzt heute. Johannes ruft die Empfänger zur Besinnung. Wie gesagt, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, dieser Anfang hier ist nicht die Schöpfung, das ist der Anfang der Evangeliumsverkündigung, was die Apostel verkündigt haben, das ist das Wir hier. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben. Er spricht hier von seinem Erlebnis mit Jesus Christus während diesen 3 Jahren, als er unterwegs war mit ihm und ihn eben auch anfassen konnte. Er war Mensch. Ich habe ihn angefasst. Er war kein Phantom, so wie das die Gnostiker behaupten. Er war Mensch. Und dieses Leben hat sich vor unseren Augen manifestiert. Vers 2, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch, die Empfänger jetzt, das ewige Leben. Dieses Leben, das von Gott kam zu uns, das bei dem Vater war, das uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, wir, die Apostel. Und hört auf keinen anderen, sagt er. Und das Resultat wird sein, ihr werdet Gemeinschaft haben, Koinonia, Anteil haben, am ewigen Leben. Hier Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Du hast nur Anteil an Jesus und an seinem Vater, wenn du gerettet bist. Das wird hier schon deutlich, ganz am Anfang, wohin Johannes will mit seiner Argumentation. Und dann natürlich Vers 4, und damit unsere, ist hier der Text, bessere Text ist, unsere Freude vollkommen ist. Die Freude, die daraus entsteht, hoffentlich entsteht daraus Freude, wenn wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir uns diesen Test unterziehen und verstehen, wow, tatsächlich, das geschieht in meinem Leben. Ich kann wissen, dass ich Gottes Kind bin. Nun, wie gesagt, Test 1, Heiligkeit. Wir haben das letztes Mal angeschaut, Gott ist Licht. Er ist heilig, absolut abgesondert. Dieses Licht ist das Leben, das zu den Menschen kam. Wir haben das letztes Mal im Detail angeschaut. Diese Qualität des Lebens, dass wir dann abgesondert leben, ein abgesondertes Leben haben von dieser Welt, von diesem System hier, von Sünde, von Unwahrheit. Es ist ein eher allgemeiner Begriff. Und deshalb denke ich, ist Heiligkeit eine gute Zusammenfassung. Weil Gott ist heilig, das heißt, er ist abgesondert von all dem, was diese Welt hier verdirbt und die verfluchte, gefallene Welt leider prägt und uns als gefallene Kreaturen ebenfalls prägt. Und diese Heiligkeit, die färbt ab, ja? Du wirst angeleuchtet, wie der Mond von der Sonne, ja? Der leuchtet dann, aber er selbst ist nicht die Lichtquelle, sondern die Sonne ist die Lichtquelle. Und genauso ist es bei uns. Wir werden angeleuchtet und reflektieren dieses Licht in der Welt. Das ist dieser erste Test. Und wenn wir wirklich Gemeinschaft haben mit diesem Gott, der Licht ist, dann wird dieses Licht auch in uns und durch uns in diese Welt scheinen. Wenn wir aber nur sagen und es nicht tun, dann stimmt etwas nicht. Dieses Licht wird auch bewirken, dass du beständig deine Sünden bekennst. In 1 Vers 9, du lebst ein Leben der Buße und Reinigung. Du bist nicht vollkommen, aber du bist auf dem Weg. Du gehst in die richtige Richtung. Es geht hier nicht um Perfektion, sondern es geht um Richtung. Das machen auch die Verben deutlich. Die Verben sprechen von diesen sogenannten durativen, diesen kontinuierlichen, gewohnheitsmäßigen Handlungen. Wir bekennen gewohnheitsmäßig unsere Sünden und werden dadurch immer mehr gereinigt. Das ist die Idee von Vers 9. Test 2 folgt natürlich auf dem Fuß. Das ist Gehorsam. Wenn du wirklich im Licht lebst, willst du wissen, was ist der Wille meines Herrn? Du willst wissen, was sind Gottes Gebote? Was sind Jesu Gebote für mich? Und du lebst im Gehorsam gegenüber den Geboten Christi. Wenn der gerechte Gott dein Vater ist, dann lebst du als sein Kind. Gerecht. Warum? Weil du verstehst, wie schlimm die Sünde ist. Wir haben das letztes Mal schon angesprochen in Kapitel 3, Vers 4 sagt er, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Wir sind nicht gesetzlos. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht das tun, was Gott wütend macht, was ihn zornig macht. Wir wollen nicht das tun, was ihn beleidigt, wenn wir wirklich seine Kinder sind, sondern wir möchten ihm gefallen. Wir kriegen das vielleicht nicht immer hin bis zur absoluten Perfektion, aber das ist unser Herz, das ist mein Herz und das ist hoffentlich auch dein Herz. Und wir verstehen, dass die Sünde gegen die Mission Christi gerichtet ist, das heißt hier in Vers 5 in Kapitel 3, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wenn du beständig in Sünde lebst, kennst du Christus nicht. Das ist eine Aussage hier in Vers 6. Das kann nicht sein. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Vers 7, wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Das ist ganz einfach, das ist ganz logisch. Wenn du sagst, du bist gerecht, das heißt gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus, dann lebst du auch so. Dann lebst du auch so. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt was nicht. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Hey, das sind ganz deutliche Worte hier. Du bist ein Kind des Teufels. Wer die Sünde tut, wer das kontinuierlich praktiziert, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Er ist der Urheber. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wie schon gesagt, wenn du sündigst, arbeitest du für die Konkurrenz. Ja? Arbeitest für den Teufel in dem Moment. Das wollen wir nicht. Ein wahres Kind Gottes will das nicht. Jeder, der aus Gott geboren ist, Vers 9, tut nicht Sünde. Wieder dieses Praktizierende, dieses Beständige, Poieo. Praktizierend ist nicht der Sünde praktizierend, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Du kriegst das nicht mehr, du kriegst nicht übers Herz, das zu tun. Einfach so, gewissenlos. Ich kenne Menschen, die behaupten, ja, ich bin Christ, aber ich lebe halt, was weiß ich, in wilder Ehe oder irgendwie. Was? Wie bitte? Das kann doch nicht sein. Hast du so ein verhärtetes Gewissen? Du musst dich prüfen. Es widerspricht der gesunden Logik, es widerspricht der Kraft, die wir bekommen haben durch den Heiligen Geist. Und jetzt ist es auch so, nicht nur Gerechtigkeit, sondern eben auch Liebe. Und das ist in Vers 10. Guckt euch in Kapitel 3 den Vers 10 an. Hier wird Gerechtigkeit mit Liebe verbunden. Hier ist der Link sozusagen zum nächsten Thema. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Wie gesagt, diese beiden Familien sind daran offenbar. Die einen tun die Gerechtigkeit, die anderen tun sie nicht. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Und hier beginnt jetzt, er hat vorher auch schon davon gesprochen in Kapitel 2, aber hier beginnt jetzt eine längere Abhandlung in Kapitel 4 dann auch noch über die Liebe, und zwar spezifisch die Liebe gegenüber den Glaubensgeschwistern als ein Merkmal, ein weiteres Merkmal des echten rettenden Glaubens. Ich habe schon gesagt, das Leben im Licht beinhaltet das Leben in Liebe. Guckt euch Kapitel 2, Vers 9 an. Kapitel 2, Vers 9, hier heißt es, wer sagt, dass er im Licht ist, das ist ein anderer Ausdruck für gerettet sein, und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer also arrogant auf seine Geschwister runterguckt und ich glaube, dass die ganze Zeit eine Herzenseinstellung ist, hier stimmt was nicht. Weil diese Gnostiker, die wurden arrogant. Oh, ich habe die höhere Kenntnis und diese einfachen Christen hier, und die sind mir alle zu niedrig. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in dem Licht, müsste man hier sagen, in ihm oder in ihm, ja, ist Neutrum. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ihr seht schon, wenn im Licht, wenn ihr wirklich im Licht lebt, dann lebt ihr nicht nur im Gehorsam, sondern auch in der Liebe. Es gehört zusammen. Es wird zusammengewoben hier. Warum ist das so? Weil Gott all diese Eigenschaften in sich vereint, natürlich. Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Gott ist pure Gerechtigkeit. Gott ist Wahrheit. Genauso sind es seine Kinder. Gott ist aber nicht nur Licht und Gerechtigkeit, sondern eben auch Liebe. Wie ich schon sagte, Kapitel 4, Vers 8. Hier heißt es ganz am Ende des Verses, Gott ist Liebe. Das ist eine Konstruktion, die ich umdrehen könnte. Kann ich sagen, Liebe ist Gott? Ja, das geht nicht. Sondern was die Konstruktion hier sagt, ist, Gott ist in seinem Wesen, in seiner Essenz Liebe. Das heißt, nicht nur alles, was Liebe ist, ist Gott, aber Gott ist Liebe. Deshalb ist die Frage nicht nur, ob du gehorsam lebst, sondern im Licht, das heißt, in ein heiliges Leben, ein abgesondertes Leben, für uns und beständig, immer wieder von Buße, von über deine Sünde gekennzeichnet bist, sondern eben auch die Liebe. Und das ist der Test 3, die Liebe. Gott ist die Liebe, deshalb leben seine Kinder auch in der Liebe. Wie gesagt, 1. Johannes 2,9, wer sagt, dass er im Licht ist, das heißt, er rettet, und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Nun, die Frage, die wir uns zunächst mal stellen müssen, natürlich ist, was ist denn Liebe? Na, weil heute gibt es viele verschiedene Ideen, was Liebe ist. Und ich möchte euch hier ein paar Punkte geben, wie wir Liebe definieren können, wie es in der Bibel uns gezeigt wird. Also das Erste, was ihr euch mal merken müsst, ist, Liebe ist ein Verb. Liebe ist ein Verb. Es ist etwas, was wir tun. 1. Johannes 3, Vers 18. Guckt euch mal 1. Johannes 3, Vers 18 an. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in was? Tat und Wahrheit. Liebe ist eine Tat. Deshalb sage ich, Liebe ist ein Verb, eine Tätigkeit. Es ist primär etwas, was du aktiv tust, weil du etwas Bestimmtes verstanden hast. Du hast nämlich verstanden, dass Gott ein Gott der Liebe ist und du hast verstanden, dass Gott dich liebt. Und deshalb wirst du dasselbe gegenüber deinen, mindestens gegenüber deinen Glaubensgeschwistern tun. Es gibt ja noch die Feindesliebe, das geht dann darüber hinaus. Und Johannes macht aber vor allem die Bruder- oder die Geschwisterliebe zum Erkennungsmerkmal für wahre Rettung. Weil die Feindesliebe ist sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer. Zweitens, Liebe ist geben. Also Liebe ist ein Verb, Liebe ist geben. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben, was für uns hingegeben hat. Das hast du erkannt, das habe ich erkannt, sagt er. Wenn du wirklich die Liebe verstehen willst, musst du Christus verstehen. Wenn du wirklich die Liebe verstehen willst, musst du verstehen, was Christus getan hat. Er hat sich selbst gegeben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn was? Gegeben hat. Für uns. Das ist die Idee. Liebe ist geben, nicht nehmen. Geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus. Christus hat sein Leben gegeben. Und genauso sollen wir unser Leben geben. Wahre Liebe verschenkt sich selbst, ist selbst aufopfernd. Also wahre Liebe ist ein Verb, es tut etwas, es kriegt Hände, es ist praktisch und sie ist selbstlos. Drittens, Liebe ist ein Motiv. Liebe ist ein Motiv. Und das finden wir in Kapitel 4, Vers 19. Das ist ganz interessant, hier heißt es, jetzt bin ich in Kapitel 3 hier, Kapitel 4. Wir springen ein bisschen hin und her. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Motiv. Das Motiv ist, je tiefer du verstehst, was es bedeutet, dass Gott oder Jesus dich liebt, desto mehr wirst du lieben. Deshalb sollen wir, das ist der Grund, warum wir Feinde lieben sollen. Das ist der Grund, warum wir die segnen sollen, die uns verfluchen. Warum? Gott hat dasselbe getan. Er hat uns geliebt, als wir noch was? Feinde waren. Als wir noch Feinde. Er hat genau das getan. Und genau so sollen wir uns verhalten. Nun, das ist im Moment vielleicht, denken wir vielleicht, na, das ist noch nicht so schwierig, aber Warte nur, bis wir mal verfolgt werden. Warte nur, bis mal die Leute hier mit Knarren vor der Tür stehen und uns abführen wollen. Wie sieht's dann mit unserer Liebe aus? Ich habe neulich einen Film geguckt über Christenverfolgung. Es ist wirklich herzzerreißend, einfach das zu sehen unter Kaiser Nero. Der eine von euch kennt diesen Film vielleicht. Quo Vadis heißt der. Ist ein historischer Film. Ist auch nicht alles biblisch, was da gezeigt wird, aber wurde mir einfach einmal mehr bewusst. Hey, was es bedeutet zu lieben, sich selbst hinzugeben und da nicht Widerstand zu leisten, wenn du in die Löwengrube geschmissen wirst. Aber Johannes macht deutlich, in Kapitel 4, Vers 20, dass du, wenn du deinen Bruder, deine Glaubensgeschwister nicht lieben kannst, dass du dich prüfen musst. Ich liebe Gott. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Ja, ich liebe Gott. Aber die Christen, die nerven mich einfach. Ich gehe nicht in die Gemeinde. Ja, ich komme mit den Christen einfach nicht klar. Die sind alle so, ja, das sind alles so Heuchler, ja. Und dann komm nur, wir haben noch Platz für mehr, ja. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, so ist er ein was? Ein Lügner. Und wie gesagt, es geht hier nicht um irgendwelche sentimentalen Gefühle nur, sondern es geht hier wirklich um aktive, selbstaufopfernde Liebe. Der, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht sehen kannst, wenn du nicht mal deinen Bruder lieben kannst, den du siehst? Die Logik hier. Du kannst doch lange erzählen, du liebst Gott. Zeige deine Liebe gegenüber den Geschwistern und dann sehen wir deine Liebe gegenüber Gott. Das ist das Motiv. Und viertens, Liebe stillt Bedürfnisse. Das ist das vierte. Auch 1. Johannes 3, 17. Hier sehen wir in Kapitel 3, Vers 17, wo Johannes auch über die Liebe spricht. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also Liebe stillt Bedürfnisse. Liebe ist aufmerksam, guckt sich um. Wie kann ich helfen? Wem kann ich helfen? Wie kann ich nützlich sein? Wie kann ich jemandem etwas gut? Es ist dieses willentliche Gutes tun dem anderen, das Wohl des anderen. Selbst wenn wir einander ermahnen, soll immer die Liebe, was heißt das? Ich will das Wohl des anderen, die Wiederherstellung des anderen im Hinterkopf haben. Also wahre Bedürfnisse hier, Nahrung und Kleidung werden hier angesprochen. Güter dieser Welt. Es geht hier nicht um ein neues Handy oder ein Auto oder irgendwie sowas, sondern Dinge, die wirklich Bedürfnisse sind. Aber ich wende das noch weiter an. Christus hat unser größtes Bedürfnis gestillt, nämlich die Vergebung unserer Sünden. In Philipper 2, Vers 5 bis 8. Christus hat sich selbst gegeben aus Liebe zu uns, um dieses Bedürfnis zu stillen. Deshalb unsere Definition hier von Liebe. Liebe ist das Stillen von echten Bedürfnissen ohne die primäre Motivation einer zeitlichen Belohnung. Wir wollen nicht, es geht uns nicht darum zu lieben, nur weil wir irgendwas zurück wollen, weil ich irgendwas haben will, sondern wir lieben, weil wir das verstehen, wie sehr Gott uns geliebt. Wie sehr hat Gott dich geliebt? Überleg dir mal, wer du warst oder wer du möglicherweise gewesen wärst, wenn du jetzt vielleicht nie so eine krasse Bekehrungsgeschichte erlebt hat, dass man einen Hollywood-Film drehen könnte, wie das Susi ausgedrückt hat neulich. Selbst wenn das nicht so ist, wenn Gottes Geist nicht wirken würde in deinem Leben, dann wärst du, genauso wie viele andere Menschen hier auf der Straße oder auch ein knallharter Geschäftsmann oder irgendwas, jeder von uns wäre irgendwas in die Richtung, wir sind Feinde Gottes. Und obwohl wir so dreckig waren, so schrecklich, so unausstehlich für Gott, Gott kann Sünde nicht anschauen. Es ist ekelhaft. Ja, ihr müsst euch das Ekligste vorstellen. Also für mich jetzt hier in Berlin sind zum Beispiel diese Hundehaufen am Boden sind immer sehr eklig. Aber die ist absolut eklig. Das stinkt und so eklig. Und Gott sagt, ich liebe und ich werde mich selber hingeben für diese stinkenden Menschen. Stellt euch das mal vor. Und das ist unser Motiv, zu lieben. Das ist unser Motiv. 1. Johannes Kapitel 4. Ab Vers 7. Seht euch das an. Löst es einfach mal vor. Geliebte, wir lieben einander. Hier, das ist wahrscheinlich eher ein Indikativ. Einige schreiben, lasst uns einander lieben als Aufforderung. Es ist besser, wenn wir sagen, Geliebte, wir lieben einander. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden oder ist in uns zum Ziel gekommen. Hier nur ein paar kurze Beobachtungen. Wir sehen, weil Gott im Wesen Liebe ist, sollen wir lieben. Verse 7 bis 8. Weil Gott uns geliebt hat, weil er es wirklich getan hat, wenn du verstehst, wie sehr Gott dich geliebt hat, sollen wir lieben. Verse 9 bis 11. Und weil Gott in uns bleibt, weil der Heilige Geist in uns wohnt, Vers 12. Durch seinen Geist wohnt er in uns, bewirkt er, dass wir in seinen Geboten wandeln. Und ihr wisst, sein größtes Gebot ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der neue Bund. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben, weil Gott in seinem Wesen Liebe ist, weil er uns geliebt hat und weil Gott es in uns bewirkt. Ein wahrer Christ lebt wie ein Christ. Sonst ist er keiner. Das ist der Chorus, der immer wieder kommt von Johannes. Er lebt danach, was er von den Aposteln gelernt hat. Er ist gehorsam, er heiligt sich und er liebt. Was hat Jesus den Jüngern gesagt? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr was? Einen Jesus liebt dich Sticker am Auto habt? Ein Kreuz um den Hals trägt? Eine dicke Studienbibel besitzt, mit dem Schlips zur Gemeinde kommt, das Hemd wechselt. Nein, nichts von dem. Oder cool seid, ja, könnte man auch sagen. Nein, Jesus sagte, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr was? Liebe habt untereinander. Das ist das Kennzeichen der Jünger. Es ist nicht unser Äußeres. Wir wollen nicht auffallen, indem wir uns kleiden wie im letzten Jahrhundert oder irgendwelche komischen Dinge tun. Sondern wir wollen auffallen durch unsere Liebe. Okay? Das ist das Ziel. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Liebe untereinander. Nicht unbedingt die Feinde, das auch. Aber das ist sehr schwer. Manchmal fällt uns das schwer. Das ist kein Erkennungsmerkmal. Aber wenigstens, dass wir Liebe untereinander haben. Dass wir es wenigstens fertig bringen, einander zu lieben. Als Gläubige. Die Welt muss sehen können, wie wir uns lieben. Wie genau unterziehen wir uns denn jetzt diesem Test? Und eben, das habe ich schon gesagt, wir lieben einander, das ist, was Johannes sagt. Und die Frage, die du dir stellen musst, sieht man das in deinem Leben? Siehst du wahre Liebe? Und ich meine, wie gesagt, nicht einfach nur diese sentimentalen Gefühle, die Gefühle kommen hoffentlich auch. Aber ist deine Liebe, kriegt deine Liebe Hände, tut sie was? Ist sie aktiv? Ist es wirklich ein Verb in deinem Leben? Ist es was du dich aktiv dazu entscheidest? Und du kannst dich dazu entscheiden, Römer 5,5 sagt, der Heilige Geist ist in dein und mein Herz ausgegossen. Wir können lieben. Ihr kennt diese ganzen Stories manchmal auch von sogar Eheleuten, die kommen, ach, ich liebe ihn nicht mehr. Das ist einfach Unsinn. Du kannst lieben, wenn du Christ bist. Das ist weltliches Denken. Das ist falsch. Das stimmt einfach nicht. Wir können lieben. Wisst ihr warum? Du kannst dich dazu entscheiden. Ja, du fühlst dich vielleicht, du hast vielleicht nicht immer Bock darauf, aber ich sage meinen Kindern auch immer, dann machst du es halt ohne Bock, okay? Aber du tust es, ja? So ist es. Wir sollen uns dazu entscheiden und wenn wir die Wahrheit über unsere Gefühle stellen, werden unsere Gefühle mit der Wahrheit einhergehen. Ist es eine Tat? Ist es ein Geben? Gibst du? Gibst du dein Leben? Opferst du dich auf für andere oder denkst du, ah, jetzt muss ich schon wieder hier die Toiletten putzen, jetzt haben die hier wieder alles versaut und grummelst hier rum. Und sozusagen, ich tue hier einen Dienst an meinen Geschwistern. Letztlich natürlich auch einen Dienst an Gott. Es ist selbstlos. Stillt es wahre Bedürfnisse? Dein Leben, so wie du lebst, wie du dich verhaltest, gegenüber deinem Ehepartner, gegenüber deinen Kindern, gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde. Es ist Tat, es ist Geben, es ist Selbstaufopfern. Hast du das richtige Motiv? Tust du es, weil Christus dich liebt, weil du verstehst, was für ein Sünder du bist immer noch und wie viel Gnade du jeden Tag brauchst. Und deshalb tust du diese Dinge und gibst dich selbst auf, gibst anderen einen Vortritt. Stillsbedürfnisse. Nicht wie die Welt. Die Welt definiert Liebe anders. Das ist eigentlich ein egoistisches Befriedigen von Bedürfnissen, nicht Bedürfnissen, von Gier, muss ich schon sagen. Liebe in der Welt ist so, dass man versucht, möglichst rauszuholen, was mir gefällt. Ich liebe dich, heißt so viel wie ich will dich benutzen. Das ist die Liebe der Welt, nicht so wie die Welt es tut. Ist das bei uns? Ist es bei dir der Fall? Dann darfst du zuversichtlich sein. Dann kannst du zuversichtlich auf das Gericht Gottes schauen, wie Johannes dann später auch im Kapitel 4, Vers 17 sagt, das ist die Liebe, die bei uns vollkommen geworden ist, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Wir haben Freimütigkeit, wenn wir lieben. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor dem Gericht Gottes. Weil wer liebt, der wird auch Liebe empfangen und Gnade empfangen. Test 3 ist also die Liebe. Test 4 ist genauso wichtig, wie ich schon gesagt habe, ist die Wahrheit. Beim Christentum geht es um mehr als nur ein Verhaltenskodex, okay? Es geht nicht nur darum, dass wir einfach das Richtige tun und ja sagen, okay, wir müssen lieben, wir müssen einfach nur lieb sein. Lieb sein mit allen Menschen. Immer schön lieb sein, das ist richtig, ja. Ihr seid freundlich hoffentlich, auch wenn ihr mit Leuten sprecht, die vielleicht nicht eure Meinung vertreten oder eben anders denken. Aber das heißt nicht, dass wir die Liebe so sehr überbetonen, dass wir die Wahrheit kompromittieren. Wir können ja erst lieben, wenn wir die Wahrheit über Jesus Christus verstehen. Wir können ja erst wirklich lieben, wenn wir das Evangelium verstanden haben. Und deshalb ist die Liebe mit der Wahrheit untrennbar verbunden. Wir müssen unterscheiden zwischen richtig und falsch. Wir müssen falsche Lehren von richtigen Lehren unterscheiden. Wir müssen verstehen, glauben wir an den richtigen Christus? An den Christus der Schrift, wie er sich in der Bibel offenbart? Oder ist es ein Christus, so wie ich ihn gerne hätte? Wie ich ihn mir selber in meiner Imagination, in meiner Vorstellung zusammenbastle. Und das geschieht heute leider oft. Jesus will, dass du gesund bist. Jesus will, dass du im Wohlstand lebst. Wirklich das, was Jesus gesagt hat? Und wenn du nicht im Wohlstand lebst und wenn du nicht gesund bist, dann hast du nicht genug Glauben. Stimmt das? Ist das das, was Jesus gesagt hat? Hat er nicht irgendwas mal gesagt von, sie werden euch verfolgen und schlagen? Und was ist denn damit? Was hat Paulus? Paulus spricht von seinen ganzen Leiden überall im 2. Korinther, im 1. Korinther. Er wurde geschlagen, er war krank, er war voller Parasiten, da war alles. Hatte er denn nicht genug Glauben? Paulus? Wir müssen sicher sein, dass wir den richtigen Christus kennen, dass wir wirklich verstehen, wer Christus ist, wie er sich in der Schrift offenbart. Und hier ruft der Apostel Johannes ebenfalls zurück zum Anfang. Er sagt, so wie wir Christus definiert haben, als seine Apostel und nicht anders. Das ist die Frage, verstehst du das wahre Evangelium, welcher Christus, der Gott ist und gleichzeitig Mensch ist, wurde und auch sein wird in Ewigkeit? Neulich die Zeugen Jehovas an der Tür gehabt und genau da das Problem festgestellt. Die glauben nicht, dass Jesus wirklich Gott ist. Die beten Jesus nicht an als Gott. Er ist einfach ein Geschöpf. Lehre ist deshalb wichtig. Theologie ist wichtig. Es ist wichtig, was du glaubst. Du kannst nicht einfach nur sagen, Hauptsache ich glaube irgendwas, sondern es ist wichtig, was du glaubst. Du kannst glauben, dass du da hinten durch die Glastür laufen kannst und wenn du dann da reinläufst, dann wirst du merken, dass dir dein Glaube nicht viel helfen wird. Du wirst nämlich eine Beule am Kopf haben. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit glauben. Nicht einfach irgendwas glauben. Ja, das ist wichtig. Glaube braucht ein Objekt. Und dieses Objekt ist Jesus Christus, der wahre Jesus Christus. Mehrere Stellen im 1. Johannes warnen vor falscher Lehre. Es ist eine ernste Sache und ich finde das sehr, sehr traurig, dass man in der heutigen evangelikalen Welt eben diese Aussagen hört. Wir haben ein breiteres Verständnis des Evangeliums. Ich finde das sehr, sehr bedenklich, weil wir sehen, wie Johannes deutlich macht, wenn wir nicht verstehen, wer Jesus ist, könnte es sein, dass du nicht gerettet bist. Wenn du nicht an den wahren Christus glaubst, hat das Einfluss auf dein ewiges Leben. Er tut es mit scharfen Worten. Johannes tüdelt nicht lange rum hier. Er hat nicht viel Gutes zu sagen über diese Leute. Er nennt sie Antichristen in Kapitel 2, Vers 18. Er nennt sie Lügner in Kapitel 2, Vers 22. Die euch verführen, Vers 26. Falsche Propheten, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist des Antichristen, Kapitel 4, Vers 3. Kinder des Teufels, Kapitel 3. Ihr seht, das ist ernst. Das ist kein Spiel hier. Ach ja, das ist ja nicht so schlimm und oh ja, lass uns mal ein bisschen locker sein hier und easy. Und nein, können wir nicht. Und wir wären, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wir wären lieblos, wenn wir das nicht tun würden. Wenn wir nicht sagen würden, das ist eine ernste Sache. Wenn mein Kind auf die Straße rennt und in der Gefahr steht, überfahren zu werden, dann ist es eine ernste Sache, wenn ich mein Kind wirklich liebe und sage, ja, ja, geh nur, ist schon okay, geh nur deinen Weg. Sicher nicht, kein vernünftiger Mensch würde das tun. Aber die heutigen Christen tun genau das. Ja, ja, geht ihr nur, ihr Mormonen und Zeugen und Katholiken, euren Weg, ja, in die Hölle? Ist das Liebe? Ist das Liebe? Das ist Hass. Das ist Egoismus. Ach, ich will halt nicht, ich will halt keine Debatten, ich will keine Diskussion, ich bin ja so friedliebend. Das ist ein fauler Friede, okay? Das ist total faul. Er nennt sie falsche Propheten, Antichristen, Lügner, diese Leute, die uns verführen. Geliebte, Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Oh Mann, wenn doch das nur klarer würde heute. Glaubt nicht jedem Geist. Und das ist der Geist der Propheten hier, okay? Es sind nicht irgendwelche Spukgespenster, die in der Nacht zu euch kommen und irgendwas einflüstern, sondern hier spricht der Geist eines falschen Propheten in Kapitel 1, Kapitel 4, Vers 1 sehen wir dann auch noch, denn es sind viele falsche Propheten. Prüft, was diese falschen Lehrer, diese falschen Propheten sagen. Prüft. Das ist ein Wort, das für das Testen von Metall verwendet wird, auf seine Reinheit. Prüft alles, was ihr hört. Selbst das, was ihr von mir hört, hier von der Kanzel. Prüft es mit der Schrift. Habt eure Bibeln offen vor euch und guckt euch an, was der Pascal euch heute erzählt, ob das wirklich mit der Schrift übereinstimmt oder ob ich meine Gedanken mal nicht richtig zusammengekriegt habe. Prüft es. Ich lade euch dazu ein. Prüft mich. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr mich prüft. Nichts habe ich dagegen. Weil es ist die Schrift, es ist das Wort Gottes, was unser Maßstab ist. Nicht ich, nicht meine Meinung. Prüft. Glaubt nicht jedem Geist. Glaubt nicht einfach jedem, der daherkommt und sagt, ja, ich bin Christ, ich bin ein Lehrer, ich habe einen Doktortitel, ich habe das und das. Glaubt nicht einfach jedem. Seid ein bisschen skeptisch, okay? Einer meiner Lehrer am Seminar hat mir gesagt, 10% rebellischen Geist müsst ihr euch bewahren. Ja, 10%, nicht so viel Rebellion, wie ich hatte früher, aber 10% musst du behalten. Ja, ein bisschen skeptisch sein, ein bisschen rebellisch, nicht immer gleich alles schlucken. Das ist okay. Prüft, prüft. Sei nicht leichtgläubig. Sei nicht kindisch, wenn es um das Verstehen von Böse und Gut geht, sagt Paulus. Unterscheidet. Richtet. Oh, das ist so ein Reizwort heute. Ich will nicht richten. Ich will nicht richten. Heutigen. Hört sich so fromm an. Doch, ich sage euch, richtet. Richtet zwischen Wahrheit und Irrtum. Unterscheidet ist nämlich dasselbe Wort. Man könnte auch sagen, diskriminiert, um noch ein politisch inkorrektes Wort zu verwenden. Macht einen Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum, falsch und richtig, schwarz und weiß. Fallt nicht auf jeden eigenmächtig berufenen Wanderprediger, Fernsehprediger oder Internetprediger herein. Ihr findet heute so viel Mist auf dem Internet, tut mir leid, ich muss es so sagen, so viel Quatsch. Und wir dürfen nicht auf diese Leute hereinfallen, prüft sie. Prüft sie und prüft sie anhand dessen, was die Apostel uns überliefert haben. Das ist der Punkt hier. Es geht hier um essentielle Lehren. Es geht hier nicht um irgendwelche Gewissensfreiheiten oder so, sondern es geht hier um die essentiellen Lehren des Christentums. Wir schauen auf ihre Christologie. Die Verse 2 und 3 machen das deutlich. Daran erkennt ihr den Geist Gottes, Kapitel 4, Vers 2. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichristen. Wow. Ha. Gut, es ist ganz einfach. Jeder, der die korrekte Sicht von Christus hat, kommt aus Gott. Und jeder, der irgendeine andere Sicht von Christus hat, eine falsche, eben, dass er nicht Mensch ist oder dass er nicht Gott ist, kommt nicht aus Gott. So einfach ist das. Deshalb müssen wir uns immer anschauen, wenn jemand lehrt, was lehrt dieser Mensch, dieser Prediger, dieser Prophet, damals, heute sind es Lehrer, über Christus. Erkennt er ihn als Gottmenschen, 100% Mensch, 100% Gott? Wie sieht seine Christologie aus? Was glaubt er über Jesus? Wie sieht er? Ist Jesus wirklich sein König? Oder ist Jesus nur sein kosmischer Weihnachtsmann, der ihm alle seine Wünsche erfüllt? Wie sieht er Jesus? Wie lehrt er Jesus? Wie stellt er ihn dar? Das zweite, worauf wir schauen, ist dann ihre Bibliologie. Kapitel 4, die Verse 5 bis 6. Hier heißt es, sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Hier spricht er wieder von den Aposteln. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir alle, den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Relativ einfach. Wie sieht ihre Sicht der Schrift aus? Weil damals war es so, dass die Apostel dann ihre Sichtweisen, ihre Lehren niedergeschrieben haben. Apostel Johannes, Apostel Paulus, Apostel Petrus. Und jetzt sagt der Apostel, was wir niedergeschrieben haben, das ist es, worauf ihr hört. Und ihr hört nicht auf das, was die Welt sagt. Aber die Welt hört gerne auf die falschen Propheten. Das ist logisch. Die redet nach dem Lustprinzip, nach dem, was sie hören wollen. Aber wir nicht. Sie reden wie die Welt, sie reden dem bösen System von Lügen nach dem Mund. Sie versprechen euch Dinge, die die Welt euch verspricht, aber nicht halten wird. Wir aber sind aus Gott. Hört auf uns, sagt der Apostel. Hier habt ihr Gottes Wort. Wo finden wir die Lehre der Apostel? Hier ein für alle Mal überliefert in der Schrift. Hier finden wir sie. Und deshalb guckt euch an, was diese Leute über die Bibel sagen. Wie sehen Sie die Bibel? Ist die Bibel wirklich Gottes autoritatives, inspiriertes, unfehlbares, historisches Wort, das in allem Recht hat, was sie sagt? Oder sagt die Bibel halt hier irgendwie, naja gut, hier kann man die Bibel nicht so ernst nehmen. Gefährliches Terrain. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Weil Johannes sagt, diese Leute reden wie die Welt. Ja, man versucht die Evolutionstheorie irgendwie in den Schöpfungsbericht hineinzuzwängen. Sie reden wie die Welt. Ihr dürft selber urteilen, wir dürfen selber. Letztlich wollen wir niemanden verurteilen. Hier geht es um Selbstprüfung. Es geht um dich und um mich. Was glaube ich? Wie sieht's bei mir aus? Darum geht es hier. Was die anderen tun, das ist letztlich ihr Problem. Aber was ich tue, das ist mein Problem. Deshalb prüfe ich mich. Prüfst du dich? Was siehst du? Was glaubst du über Christus? Was glaubst du über die Schrift? Über die Lehre der Apostel? Wie ernst nimmst du all die Dinge, die Gott durch sein Wort gesagt hat und vor allem eben die apostolische Lehre, weil die Christus offenbart. Wahrheit. Wahrheit ist also der vierte Test. Wir müssen unterscheiden. Es gibt nicht mehrere Wahrheiten. Es gibt nur eine. Okay? Das ist die dümmste Philosophie, die je hinter irgendwas hervorgekrochen ist. Der Postmodernismus. Es gibt keine Wahrheit. Weil mit der Aussage, es gibt keine Wahrheit, hat man sich schon selber widersprochen. Weil diese Aussage, es gibt keine Wahrheit, ist die absolute Wahrheit, die diese Menschen glauben. Aber wenn sie sagen, es gibt keine Wahrheit, dann können sie diesen Satz gar nicht sagen. Sie haben sich selbst widersprochen. Das ist intellektueller Selbstmord. Tut mir leid, aber das ist so. Das ist absoluter Blödsinn. Aber das ist das, was die Leute heute glauben. Aber wir wissen, das kann nicht sein. Eins und eins gibt zwei, nicht drei, nicht vier. Eins und eins gibt immer zwei. Für mich gibt es jetzt halt drei. Nein. Ein wenig Unwahrheit reicht aus, um in die Irre zu führen. Das ist auch ganz wichtig. Ein wenig Unwahrheit. In Prediger 10, Vers 1, ist ganz interessant, was da gesagt wird. Hier heißt es, tote Fliegen bewirken, dass das Öl des Salbenbereiters stinkt und verdirbt. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Ein wenig. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Ein wenig Lüge kann alles kaputt machen, wenn es am entscheidenden Punkt ist. Wie viel Rattenkot braucht es, um mehrere Kilo Mehl zu verunreinigen? Nicht viel. Nicht viel. Man kann alles wegschmeißen. Genauso ist es mit der Wahrheit. Wie steht's mit deinem Unterscheidungsvermögen, mit deiner Bibelkenntnis? Und wir bemühen uns ja darum, auch hier in der Gemeinde, euch diese Bibelkenntnis immer wieder zu vermitteln. Wir wollen euch nicht zu Anhängern machen von uns als Gurus, sondern wir wollen, dass ihr selbstständig die Bibel lesen und selbstständig die Bibel auslegen könnt, so dass ihr auch prüfen könnt. Wie sieht's aus mit deinem Unterscheidungsvermögen? Du hast eine Verantwortung gegenüber deiner Familie, vielleicht deinen Kindern, wenn du Kinder hast, oder auch deinen Geschwistern zu helfen, der Erkenntnis weiterzukommen und zu unterscheiden und zu warnen, wenn sie sich irgendwelche Dinge vom Internet runterladen und dann nicht wissen, worauf sie da wieder hineinfallen. Ich sage, hey, Moment, hast du mal geprüft, was dieser Mensch sagt hier oder was der schreibt? Pass auf, sei vorsichtig. Wir müssen unterscheiden, auch wenn es nicht populär ist, wenn wir als borniert und langweilig und traditionell verschrien werden. Wir müssen unterscheiden, wir müssen zwischen richtig und falsch unterscheiden. Vor allem, wenn es um das Herz des Evangeliums geht, wer ist Jesus? Stelle sicher, dass du an den richtigen Jesus glaubst. Das ist der Test. Stelle sicher, dass du an den Jesus glaubst, wie er sich hier in der Schrift offenbart. Stelle sicher, dass du an den Jesus glaubst, wie er sich zu seinen eigenen Bedingungen an dich geoffenbart hat. Jesus lässt sich nicht zu deinen oder meinen Bedingungen annehmen, sondern nur zu seinen. Entweder so oder gar nicht. Jesus lässt nicht mit sich herumspielen. Jesus ist nicht unser Hund, den wir befehlen können, was er zu tun hat. Jesus ist unser Herr und König. Er ist derjenige, der befiehlt, was geht, und nicht wir. Er ist kein Heiler, er ist kein Weihnachtsmann, er ist kein Osterhase, der unsere Wünsche erfüllt, er ist kein Automat, von dem wir irgendwas rausnehmen können, nur weil wir am Ende des Gebets sagen, im Namen Jesu kriege ich alles, was ich will. Das ist alles Irrlehre. Und das müssen wir sehr stark verurteilen, wie Johannes das tat. Auch wenn das nicht populär ist, und auch wenn wir dann als lieblos gestempelt werden, sei es so, sei es so. Jesus lässt sich nur zu seinen eigenen Bedingungen annehmen. Wenn du mir nachfolgen willst, sagt Jesus, dann verleugne dich selbst. Gib dein Leben auf. Hör auf, für dich selbst zu leben. Hey, das ist sehr deutlich. Das ist ein Ruf zum Heil. Das ist nicht ein Ruf zu einem zweiten Level von Christen. Ja, ich bin jetzt ein Christ und dann werde ich dann noch ein Jünger. Das ist Quatsch. Die Bibel kennt nur Jünger, Nachfolger. Und wenn du mir nachfolgen willst, sagt Jesus, dann nur zu meinen Bedingungen. 1. Johannes 5, Vers 21, der letzte Vers in diesem Brief sagt, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und dann denkt man irgendwie, Moment mal, der ganze Brief spricht eigentlich nie wirklich vom Götzendienst, so wie wir das jetzt vielleicht erwarten in der Bibel, von irgendwelchen Statuen, die angebetet werden. Und das tatsächlich Interessante hier ist, Johannes warnt mit diesem Wort Götzen vor falschen Vorstellungen von Christus. Wenn ihr einen Christus habt, so wie ihr ihn gerne haben möchtet, ist das ein Götze, das ist Götzendienst. Hütet euch davor, weil gleich davor, in Vers 20, macht er das deutlich, er sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Sohn, dieser Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. So viel zum Thema, Jesus ist Gott und das ewige Leben. Dieser Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und alles andere sind Götzen. Alles andere, alle anderen Vorstellungen von ihm, alle gnostischen Ideen über ihn, dass er nur ein Mensch war, auf den der Christusgeist kam bei der Taufe und dann kurz vor seiner Kreuzigung verließ ihn der Christusgeist wieder. Zerentus, Gnostik, könnt ihr alles vergessen. Und genau so ist es heute. Wir müssen uns hüten. Lehre ist wichtig, Lehre ist zentral und ich hoffe, ich kann das an diesem folgenden Beispiel noch ein bisschen deutlicher machen. Im Jahre 325 nach Christus trafen sich ungefähr 300 Bischöfe des Römischen Reiches zum Konzil von Nicäa, um über wichtige aktuelle Lehrfragen zu diskutieren. Ihre Traktantenliste war zwar sehr lang, aber es gab in erster Linie eine bestimmte Lehre, über die sie diskutieren wollten. Das war der sogenannte Arianismus. Arianismus geht zurück auf den Arius. Das war ein junger Presbyter und Assistent eines Bischofs in Alexandrien. Als er sein Theologiestudium beendet hatte und 311 nach Christus ordiniert wurde, fing er relativ schnell an, seine Ansicht zu verbreiten und stieß auch größtenteils auf offene Ohren. Arius verbreitete die Idee, dass Gott der Vater und der Sohn zwei völlig unterschiedliche Wesen seien, mit komplett unterschiedlichen Naturen. Und dies war natürlich ein Frontalangriff gegenüber der Lehre der Gottheit Jesu. Ähnlich wie die Gnostiker. Wie gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Als die Arianer merkten, wie sehr sie sich von allem ein gewisser Athanasius einsetzte, für die wahre biblische Lehre kämpfte, und auch immer mehr Gehör fand, fingen die Arianer an zu versuchen, mit philosophischen Ausdrücken um sich zu werfen und die Sache so ein bisschen doppeldeutig zu machen. Ihr wisst so, wie manche Gesetzestexte oder Kleingedrucktes auf gewissen Verträgen, haben sie auch versucht, das so ein bisschen so kompliziert zu umschreiben, dass man nicht so merkt, dass sie eigentlich von der rechten Lehre jetzt abweichen. So wurde nun heftig debattiert, ob Christus nun gezeugt aus dem Wesen des Vaters oder gezeugt und nicht geschaffen und wesenseins mit dem Vater. Nicht geschaffen und wesenseins. Hier ist der Punkt. Nicht geschaffen. Er ist nicht ein Geschöpf. Der andere sagt einfach nur gezeugt aus dem Wesen des Vaters. Das kann so ein bisschen, ja, das kann auch ein Geschöpf sein. Man entschied sich natürlich letztlich richtig, sonst wären wir heute nicht hier, nicht geschaffen und wesenseins mit dem Vater. Damit war die Lehre der Gottheit Christi bewahrt worden. Der Kampf tobte aber weiter und die arianische Position wurde schließlich so umformuliert, dass sie sich nicht nur, oder dass sie sich nur noch durch einen einzigen Buchstaben von der biblischen unterschied. Man sagte, Homoousion von derselben Substanz oder Homoiousion von ähnlicher Substanz. Also einmal von derselben oder ähnlich. Und der Unterschied war ein I, ein einziger Buchstabe. Ein einziger Buchstabe machte den Unterschied zwischen rettender Lehre und verdammender Irrlehre. Unglaublich. Es soll mir nur einer erzählen, Details seien nicht wichtig. Soll mir nur einer erzählen. Dann soll er mal Kirchengeschichte studieren ein bisschen. Und ich habe noch nicht so viel Kirchengeschichte studiert, aber doch genug, um solche Geschichten zu sehen und zu erkennen. Wenn wir ein bisschen mehr in die Vergangenheit zurückschauen würden heute und diese Dinge lernen und sagen, hey, das sind Lektionen für uns heute, wo wir viel lernen können. Nun, der große Einfluss des Arianismus fand sein Ende mit dem Tod von Arius, aber die Lehre lebt heute in verschiedenen Gruppen, wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas oder den Mormonen. Lebt weiter, diese Irrlehre. So kamen mehrere dazu und wir haben heute eine Riesenmasse an verschiedenen Lehren und Interpretationen und Vorstellungen, vor allem auch von Jesus. Wie gesagt, es gibt nur einen Christus, es gibt nur einen Christus, der rettet. Und das ist der biblische Christus. Das ist ganz wichtig. Hütet euch vor den Götzen, sagt Johannes. Hütet euch vor den Götzen. Deshalb überprüfe deine Lehre. Nicht nur deine Heiligung, dein Gehorsam, deine Liebe, sondern auch deine Lehre. Lebst du in der Wahrheit? Und zwar nicht nur bist du einfach wahrhaftig, sondern verstehst du das Evangelium? Verstehst du, was die Bibel lehrt? Und wenn du es nicht verstehst, dann bitte bemühe dich, stelle Fragen, komm zu uns. Wir wollen dir helfen, es richtig zu verstehen, die Bibel richtig zu verstehen. Und dann letztlich, dass du selber die Schrift verstehen kannst, dass du selber für dich die Schrift richtig auslegen kannst. Deshalb überprüfe deine Lehre. Nimmst du alle die Lehren an, die Christus gegeben hat? Oder bist du jemand, der sagt, naja, das ist mir ein bisschen zu unangenehm, was Christus hier gesagt hat oder was die Bibel hier sagt? Das ist sehr entscheidend. Es entscheidet womöglich darüber, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Prüfe dich. Ein wahres Kind Gottes dürstet nach Gottes Wort, nach seiner Wahrheit. Ich wundere mich immer wieder über Leute, die behaupten, Christen zu sein und einfach nicht ihre Bibel lesen. Wundert mich. Weil ich sage, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, dann musst du doch Hunger haben nach der Wahrheit. Dann musst du doch sagen, oh, ich will das. Warum? Prüfe dich. Ist es echt? Das ist die Frage. Ein wahrer Christ lebt wie ein Christ eben. Oder man könnte sogar sagen, um es ein bisschen zu überspitzen, aber es ist nicht mal überspitzt, weil Kapitel 2, Vers 6 im 1. Johannesbrief macht das deutlich, wie Christus. Lebst du wie ein kleiner Christus? Ich weiß, wir leben das alle nicht perfekt. Keiner von uns. Aber bist du unterwegs? Bist du in dieser Richtung? Wirst du verändert dahingehend, so zu sein wie Christus? Immer mehr. Bist du heute Christus ähnlicher als vor 10 Jahren? Das ist die große Frage. Nicht bist du schon vollkommen, das werden wir erst im Himmel sein. Aber daran kannst du sehen, ob du echt bist oder ob du dir einfach etwas vormachst. Die Gemeinde oder der Gemeindebesuch allein, das Bibellesen allein, das Wechseln der Kleidung oder all diese Dinge retten uns nicht, sondern es ist, oder die guten Werke, sondern es ist die Wiedergeburt, die innere Erneuerung des inneren Menschen, und die Auswirkungen werden sichtbar werden. Und ich weiß, Dieter wird uns dann den Jakobusbrief auslegen und wird wahrscheinlich noch viel mehr dazu sagen, zu diesem Thema, dass wahrer Glaube Werke zur Folge hat. Aber das ist eine wichtige Warnung, ein wichtiger Punkt an jeden von uns, darüber nachzudenken, auch in der nächsten Woche. Sieht man diese vier großen Charaktereigenschaften, und ihr dürft gerne mal den ersten Johannesbrief auch so durchlesen, ihr werdet noch mehr Einzelheiten natürlich sehen, könnt euch auch die Predigten anhören, die ich habe das mal ganz einzeln stückweise ausgelegt. Aber das ist das große Thema hier. Sieht man diese Veränderung, sieht man diese Auswirkungen des neuen Bundes, dass Gott seinen Geist in dein Herz gegeben hat und dich jetzt nach seinen Geboten wandern lässt und seine Wahrheit glauben lässt und all das tun lässt, was du im Moment tust oder eben nicht tust, ist die Frage. Tust du das jetzt oder tust du es nicht? Ist es so oder ist es nicht so? Passt es oder passt es nicht? Lass uns darüber nachdenken. Dies habe ich euch geschrieben, sagt Johannes am Ende. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, in Kapitel 5, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Die Frage ist, weißt du es? Weißt du es? Kannst du das sagen? Hast du Gewissheit? Stell dir diese Frage. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Wir danken dir für den neuen Bund, den du gestiftet hast. Auch wenn wir jetzt gerade noch zusammen das Mahl des Herrn feiern, geht es genau darum. Du hast einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und dieser neue Bund, unter anderem bewirkt er, dass wir in deinen Geboten wandeln. Dass du uns veränderst, dass du uns komplett neu zu neuen Kreaturen gemacht hast, wie wir das auch in 2. Korinther 5 lesen. Wir sind neu erschaffen und das ist wunderbar. Und wir preisen dich dafür. Aber ich bete auch für diejenigen unter uns hier, die heute möglicherweise hier sind, die das nicht so sehen in ihrem Leben, die das nicht so erleben, die vielleicht nicht ganz verstehen, was jetzt gerade gesagt wurde. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist wirkst und dich erbarmst und ihn in ihren Herzen das helle Licht des Evangeliums aufleuchten lässt. Danke, dass du es bei uns getan hast, die wir glauben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir sehen, wie sich diese Dinge in unserem Leben auswirken. Wir erkennen, dass wir tatsächlich Kinder des Lichts sind, Kinder des Vaters der Gerechtigkeit, Kinder des Vaters der Liebe und Kinder des Vaters der Wahrheit. Danke für dieses wunderbare Vorrecht. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.